Was kann man tun, um in einer Gesellschaft Rassismus und Menschenfeindlichkeit entgegenzuwirken? Wie kann ein respektvoller und solidarischer Umgang miteinander geschaffen werden? Und wie kann man dazu beitragen, dass in einer Gesellschaft ein offener Dialog entsteht, der alle gleichberechtigt einbezieht und Stigmatisierung keinen Platz gewährt? Mit diesen Fragen beschäftigt man sich bei TAG, die sich aktiv gegen Diskriminierung in Tübingen engagieren. Aber auch die Autorin, Journalistin, Bloggerin und Aktivistin Kübra Gümüşay setzt sich in ihrem Bestseller Sprache und Sein intensiv mit einer Sprache auseinander, die Menschen nicht auf Kategorien reduziert, sondern sie in ihrem Facettenreichtum existieren lässt. Im Rahmen der TAG-Veranstaltung Sprechen über Rassismus gab Kübra Gümüşay Einblicke in ihr Buch, das Anreize geben soll, selbst an einer Gesellschaft mitzubauen, in der man wirklich leben wolle. In einer Gesellschaft, in der es allen möglich sei, gleichberechtigt zu sprechen und sein zu können.
Die Macht der Sprache. Was war zuerst da? Unsere Sprache oder unsere Wahrnehmung? Es ist viele Jahre her. In einer warmen Sommernacht am Hafen einer Kleinstadt im Südwesten der Türkei tranken wir Schwarztee und entkernten gesalzene Sonnenblumenkerne in entspanntem Schnelltempo. Meine Tante schaute aufs Meer in die tiefe, ruhige Dunkelheit und sagte zu mir: "Sieh nur, Kübra, wie stark dieser Jakamos leuchtet." Ich folgte ihrem Blick, konnte aber nirgendwo ein starkes Leuchten entdecken. "Wo denn?" fragte ich sie. Sie deutete erneut auf das Meer, doch ich wusste nicht, was sie meinte. Lachend schalteten sich meine Eltern ein und erklärten, was das Wort Jakamos bedeutet. Es beschreibt die Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Und jetzt sah auch ich das helle Leuchten vor mir in der Dunkelheit. Jakamos. Seither sehe ich es bei jedem nächtlichen Spaziergang am Meer. Und ich frage mich, ob die Menschen herum um mich herum es auch sehen, auch jene, die das Wort Jakamos nicht kennen. Denn Sprache verändert unsere Wahrnehmung. Weil ich das Wort kenne, nehme ich wahr, was es benennt. Wenn Sie eine andere Sprache neben der Deutschen sprechen, dann fallen Ihnen mit Sicherheit zahlreiche Begriffe ein, die Phänomene, Situationen oder Gefühle beschreiben, für die es im Deutschen keine exakte Übersetzung gibt. So beschreibt das japanische Wort Komorebi das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmert. Rurfa, ein arabisches Wort, steht für die Menge an Wasser, die sich in eine Hand schöpfen lässt. Das griechische Wort Meraki beschreibt die hingebungsvolle Leidenschaft, Liebe und Energie, mit der sich ein Mensch einer Tätigkeit widmet. Und kennen Sie diese Situation? Sie sind unterwegs in einer fremden Stadt, jemand gibt Ihnen eine Wegbeschreibung, Sie hören aufmerksam zu und kaum, dass Sie loslaufen, haben Sie die Beschreibung wieder vergessen? Es gibt im Hawaiianischen ein Wort dafür, Akihi. In vielen Sprachen, etwa im Indonesischen, Türkischen, Japanischen, Finnischen oder Persischen, gibt es keine geschlechtsspezifischen Pronomen, also kein er, sie oder es. So beschreibt die Kognitionspsychologin Leda Boroditsky ein Gespräch mit einer Person, deren Muttersprache Indonesisch ist. Sie unterhielten sich also auf Indonesisch über eine mit Boroditsky befreundete Person. Ihr Gegenüber, dem diese Person unbekannt war, stellt ihr alle möglichen Fragen zu dieser Person. Doch erst in der 21. Frage ging es darum, ob diese Person ein Mann oder eine Frau sei. Boroditsky war erstaunt. Konnte sich ihr Gegenüber während der gesamten Unterhaltung einen Menschen ohne ein spezifisches Geschlecht vorgestellt haben? Wie ist das bei Ihnen? Könnten Sie der Geschichte einer Person folgen, Nachfragen stellen, sich die Person gar vorstellen, ohne den Drang zu verspüren, ihr Geschlecht wissen zu wollen? Besonders eindrucksvoll im Hinblick auf die Wahrnehmung von Raum und Zeit ist die Sprache der Tayor im Norden Australiens. In Cook-Tayor gibt es keine Wörter für links und rechts. Stattdessen verwenden die Tayor Himmelsrichtungen, etwa so: "Da ist eine Ameise an deinem Nordwestarm" oder "Kannst du die Tasse bitte nach Süd-Südost schieben?" Schon im Alter von 4 oder 5 Jahren können Tayor selbst in geschlossenen und überdachten Räumen zielgenau die Himmelsrichtung bestimmen. Wenn sich zwei Tayor begegnen, fragen sie einander bereits bei der Begrüßung, wohin der andere geht. So sind die Sprechenden schon beim Smalltalk dazu angehalten, die Himmelsrichtung zu benennen, die ein so elementarer wie selbstverständlicher Bestandteil ihrer Wahrnehmung und Sprache ist. Als Leda Boroditsky versuchte, Cook Tayor zu erlernen, erlebte sie Folgendes. Ich hatte dort dieses coole Erlebnis, als ich versuchte, die Orientierung zu behalten, weil alle mich behandelten, als wäre ich ein bisschen dumm, weil ich mich nicht orientieren konnte. Und das tat weh. Und so versuchte ich, den Überblick zu behalten, welcher Weg wohin führt. Und als ich eines Tages mit ihnen unterwegs war und nur auf den Boden schaute, merkte ich, wie plötzlich ein neues Fenster in meinem Kopf aufging. Und mit einem Mal war es, als würde ich die Landschaft, durch die ich lief, von oben sehen. Und ich war ein kleiner roter Punkt, der sich da unten bewegte. Ich drehte mich um und das kleine Fenster blieb auf die Gegend eingestellt, aber es drehte sich vor meinem inneren Auge. Und ich dachte, oh, das macht es so viel einfacher. Jetzt kann ich die Orientierung behalten. Als Leda Bodeditsky einem Tajorde von dieser für sie merkwürdigen Erfahrung berichtete, lachte er und fragte, wie ein Mensch sich denn sonst orientieren sollte auf dieser Welt. Unsere Sprache mit ihren grammatischen Strukturen, Regeln und Normen hat nicht nur Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Raum, sondern auch auf unsere Wahrnehmung von Zeit. Wie fließt Zeit für Sie? Würde ich Sie als deutsch sprechende Person bitten, die Bilder eines Menschen von Kindheit bis ins hohe Alter zeitlich zu sortieren, würden Sie vermutlich links mit Kindheitsbildern beginnen und nach rechts dem Alter nachsortieren. Im Deutschen und allen lateinischen Sprachen schreiben und lesen wir nämlich von links nach rechts. Entsprechend nehmen wir auch die Zeit wahr. Hebräisch- oder arabischsprachige Menschen würden das Gegenteil tun, also von rechts nach links sortieren. Wie aber würden die Tayor die Bilder sortieren? Die Antwort lautet, mal von links nach rechts, mal von rechts nach links, mal von vorne nach hinten, mal von hinten nach vorne, je nachdem, wie die Versuchsperson gerade sitzt. Zeit fließt für Tayor nämlich von Osten nach Westen. Säße die Versuchsperson also nach Norden ausgerichtet, würde sie die Bilder von rechts nach links sortieren. Würde sie sich in entgegengesetzte Richtung drehen, würde sie auch andersherum sortieren. Mich hat diese Wahrnehmung von Zeit und der Welt nachhaltig beeindruckt. Erst im Vergleich wird deutlich, welche Sicht auf diese Welt uns anerzogen wird. Alles dreht sich um uns, eigentlich sogar um das Ich und seine individuelle Wahrnehmung. Ich drehe mich und mit mir die Welt. Wie wäre es, wenn wir eine Sprache wie Kuktajor sprechen, die uns ständig daran erinnert, dass wir nichts anderes sind als ein kleiner Punkt auf einer riesengroßen Karte? Dass die Zeit über uns hinweg fließt, unabhängig vom Standpunkt des Ich. Mit welchen Grundsätzen, welcher Demut würden wir andere Menschen, Lebewesen, die Natur betrachten? Eine inzwischen berühmte Analogie des US-amerikanischen Autors David Foster Wallace ist ein bildlicher Ausdruck dessen, was Sprache und ihre Macht für mich bedeuten. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig auf einen älteren weisen Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Der ältere weise Fisch sagt zu den beiden jungen Fischen, Morgen, wie ist das Wasser? Die beiden jungen Fischer schwimmen eine Weile weiter und irgendwann fragt der eine den anderen, was zum Teufel ist Wasser? Sprache in all ihren Facetten, ihr Lexikon, ihre Wortarten, ihre Zeitformen, ist für Menschen wie Wasser für Fische. Der Stoff unseres Denkens und Lebens, der uns formt und prägt, ohne dass wir uns seiner in Gänze bewusst wären. Wenn ich dieses Bewusstsein herstelle, wenn ich die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung spüre, dann löst das Demut in mir aus. Demut vor der Welt, die ich nur aus meinem eingeschränkten Blickwinkel betrachte. Ich bin dankbar für das Bewusstsein um die Existenz dieser Grenzen. Ich hoffe, sie bewahren uns davor, mit unwandelbaren Prämissen und Grundannahmen durch die Welt zu gehen. Das Bewusstsein für unsere Grenzen relativiert nämlich die Dinge, die wir ignorant voraussetzen. Die Dinge, die wir als universal postulieren, definieren sie doch nichts mehr als die Grenzen unseres Horizonts. In seinem Essay »Das hohle Wunder« aus dem Jahr 1960 schrieb der Literaturwissenschaftler, Philosoph und Holocaust-Überlebende George Steiner, »Alles vergisst, nur die Sprache nicht«. Ist sie erst einmal infiziert mit Falschheit, Lüge und Unwahrheit, kann sie nur mithilfe der kräftigsten und vollsten Wahrheit gereinigt werden. Steiner meinte die Sprache in Nachkriegsdeutschland. Er beklagte, dass dieser Prozess ausgeblieben sei, dass die deutsche Sprache stattdessen Zitat, von Verstellung, Heuchelei und vorsätzlichem Vergessen gekennzeichnet war. Zitat Ende. Doch es ging ihm nicht um die Sprache an sich, sondern darum, wie sie das Denken und Handeln prägt, um die Wechselbeziehungen zwischen Sprache und politischer Unmenschlichkeit. Die Wechselbeziehungen zwischen Sprache und politischer Unmenschlichkeit, um sie geht es mir in diesem Buch. Und darum, wie wir anders sprechen können, menschlicher. Kurt Tucholsky schrieb, dass Sprache eine Waffe sei. Ja, das kann sie sein. Und das ist viel zu häufig, ohne dass sich die Sprechenden dessen bewusst wären. Aber das muss sie nicht. Sprache kann auch ein Werkzeug sein. Sie kann uns in der Dunkelheit der Nacht die helle Reflexion des Mondlichtes sehen lassen. Sprache kann unsere Welt begrenzen, aber auch unendlich weit öffnen. Eine der Sprachen, die mich in der Recherche für dieses Buch besonders inspiriert und bewegt haben, war die Sprache der Citizen Potawatomi, einem indigenen Volk im Norden Amerikas, eine Sprache, die vom Aussterben bedroht ist. Und Robin Wall Kimmerer, eine Biologin und Botanistin, ist Nachfahrin dieses Volkes und versucht, diese Sprache zu erlernen. Und sie sagt in einem Text, erzählt sie davon, was passierte, als sie ein Wort aus dieser Sprache lernte, nämlich das Wort Puhpuri. Puhpuri bedeutet grob übersetzt die Kraft und Macht, mit der sich eine Pflanze, ein Pilz, über Nacht vom Boden, von der Erde abstößt und gen Himmel wächst. Und sie findet dieses Wort deshalb so interessant, weil diesem Wort eine ganz spezifische Perspektive innewohnt, nämlich die Perspektive der Erde. Wir betrachten dieses Wachsen aus der Perspektive der Erde, der Natur, und beobachten, wie sie vorbei am Menschen wächst, der sich im Zentrum der Welt glaubt und gen Himmel geht. Und diese Perspektive ist kein Zufall, weil die Sprache der Citizen Potawatomi nicht nur Personalpronomen, wie er sie erst kennt, sondern sehr viel mehr Personalpronomen, nämlich für die unterschiedlichsten Lebewesen, mit denen wir unser Zusammenleben auf der Erde teilen, also für Insekten, für Tiere, für Pflanzenarten, selbst für Steine und Gebirge. Und Robin Wall Kimmerer stellt darauf hin, mit dieser Philosophie, mit dieser Blickweise, mit dieser Perspektive im Hinterkopf, dann folgende Frage den Studierenden der Umweltwissenschaft, wo sie unterrichtete, und fragte diese, liebt ihr die Erde? Und dann erzählt sie, wie die Studierenden alle erzählten, wie sehr sie die Natur, die Umwelt, die Erde lieben, und führten alle aus, was sie alles für die Erde getan haben und worin sich ihre Liebe ausdrückt. Und dann fragt sie die Studierenden, und liebt euch die Erde zurück? Und sie beschreibt, wie dann in dem Moment ein Raunen durch den Raum ging und ein betretenes Schweigen dann herrschte und ein Unbehagen. Und sie sagt, dieses Unbehagen rührt daher, dass wir Menschen glauben, wir würden uns durch die Welt nur mit unseren eigenen Augen bewegen. Wenn wir wollen, können wir uns in Beziehungen setzen zu der Umwelt, zu der Natur und können entscheiden, dass wir einen Baum lieben, ein Tier lieben, die Umwelt lieben. Aber dass all diese Dinge uns zurück anschauen, dass diese Dinge auch eine Perspektive, eine Agency haben, wird nicht berücksichtigt. Und das ist das Spannende an dieser Sprache der Citizen Potawatomi. Der Mensch wird zurück angeschaut. All diese verschiedenen Perspektiven haben Präsenz und haben Sichtbarkeit. Und wie würden wir anders miteinander sprechen, über die Natur, über die Klimakrise, über Umwelt sprechen, wenn wir im Bewusstsein dafür leben würden, dass all diese Dinge uns zurück betrachten? Dass wir vielleicht sagen, wir lieben die Erde, aber die Erde sich dafür entscheiden kann, einen Menschen nicht zurückzulieben, weil dieser Mensch sich nicht respektvoll ihr gegenüber verhalten kann. Und deshalb ist diese Sprache für mich eine sehr inspirierende. Und ich werde einen kurzen Ausschnitt vorlesen aus dem zweiten Kapitel, wo Robin Wall Kimmerer beschreibt, was eines Sommers passierte. Eine ähnliche, doch sehr viel tiefere Schlucht tat sich für die Biologin Robin Wall Kimmerer auf, als sie einen Kurs besuchte, um die Sprache ihrer VorfahrInnen zu lernen. Kimmerer gehört den Citizen Potawatomi an, einem indigenen Volk Nordamerikas mit Verwaltungssitz in Oklahoma. Ihr Großvater wurde als Neunjähriger, wie tausende andere Kinder indigener Völker, seiner Familie entrissen und musste jahrelang in einem Internat leben, in dem die Kinder zwangsassimiliert wurden und ihre Muttersprachen nicht mehr sprechen durften. Heute gehören viele indigene Sprachen Nordamerikas zu den bedrohten Sprachen, so auch Potawatomi. Der Sprachkurs wurde mit großer Aufregung erwartet, schreibt Kimmerer, denn alle lebenden SprecherInnen des Potawatomi sollten als Unterrichtende anwesend sein. Und sie kamen. Auf Krückstöcken, mit Gehhilfen, in Rollstühlen. Kimmerer zählte sie. 9. 9 Menschen, die es fließend sprachen, in der ganzen Welt. Unsere Sprache, die sich über Jahrtausende entwickelt hat, sitzt auf 9 Stühlen. Die Wörter, mit denen die Schöpfung gepriesen, mit denen Geschichten erzählt, mit denen meine VorfahrInnen in den Schlaf gewiegt wurden, liegt heute auf den Zungen von 9 sehr sterblichen Männern und Frauen. Einer der Männer erzählte, wie seine Mutter ihn versteckte, als die Kinder entführt wurden, und wie er zurückblieb als Träger der Sprache. Der Mann wandte sich an die Runde. Wir sind das Ende der Fahnenstange. Wir sind alles, was übrig ist. Wenn ihr jungen Leute diese Sprache nicht lernt, dann wird diese Sprache sterben. Dann haben die Missionare und die US-Regierung gesiegt. Dann, so Kimmerer, schob eine ältere Frau ihre Gehhilfe nah an das Mikrofon und sagte, es sind nicht nur die Wörter, die verloren gehen. Die Sprache ist das Innerste unserer Kultur. Sie enthält unsere Gedanken, unsere Art, die Welt zu sehen. Sie ist zu schön, um auf Englisch erfasst werden zu können. Und nicht nur Sprachen kann eine bestimmte Perspektive innewohnen, sondern auch Worten. Und innerhalb einer Sprache können bestimmte Worte also eine bestimmte Perspektive transportieren. Und darum geht es im 3. Kapitel, die Lücke ist politisch. Es gibt Lücken zwischen der Sprache und der Welt. Nicht alles, was ist, kommt zur Sprache. Nicht alles, was geschieht, findet seinen Ausdruck darin. Nicht jeder Mensch kann in der Sprache, die er spricht, sein. Nicht etwa, weil er die Sprache nicht beherrscht, sondern weil die Sprache nicht ausreicht. Ist es nicht sonderbar? Wir können durch das Betrachten merkwürdiger Symbole, Buchstaben, die Wörter ergeben, aus denen wiederum Sätze geformt werden, in andere Welten versinken. Körperlich noch anwesend auf unserem Stuhl, im Bett, in der Bahn, aber im Geiste an Orten, die es vielleicht nie gab. In den Leben und den Köpfen fremder Menschen, mit denen wir leiden und uns freuen. Das vermag die Sprache. Und doch kann ein Mensch in derselben Sprache sprachlos sein, weil sie für seine Erfahrungen keinen Ausdruck kennt. Erfahrungen, die so für andere nicht wahrnehmbar sind. Und möglicherweise noch nicht einmal für die Menschen, die diese Erfahrungen selber machen. Die Wissenschaftlerin Miranda Fricker hat am Beispiel von sexueller Belästigung gezeigt, welche Folgen es haben kann, wenn Missstände nicht benannt werden können. In den 1960er Jahren war der Begriff sexuelle Belästigung in den USA noch nicht weit verbreitet. Es existierte also keine gesamtgesellschaftliche Übereinkunft darüber, was dieses Wort beschreibt. Eine Belästigung, beispielsweise am Arbeitsplatz, konnte sogar als Flirt oder gar als Kompliment aufgefasst werden. Der belästigende Chef war sich keinerlei Schuld bewusst und profitierte vom fehlenden Verständnis, während die belästigte Angestellte weder das Geschehene benennen noch Maßnahmen ergreifen konnte, um sich künftig zu schützen. Ihre Erfahrung war also damit nicht existent. Erst mit der Verbreitung des Begriffes und eines geteilten Verständnisses von sexueller Belästigung konnte dieser Missstand auch gesamtgesellschaftlich problematisiert und als solcher erkannt und gesehen und begriffen werden. Die Ohnmacht, die eine solche linguistische Lücke hinterlässt, ist immens. Weder sind Betroffene in der Lage, das Problem zu verbalisieren, noch sind sich die TäterInnen einer Schuld bewusst. So bleiben Menschen sprach- und machtlos angesichts einer Ungerechtigkeit, die nicht in Worte gefasst werden kann, sodass ausreichend viele Menschen diese als Ungerechtigkeit wahrnehmen können. Damit bleibt ihre Realität unsichtbar für die anderen. Wir hatten jetzt ein Beispiel gehört für ein Wort, was eine Erfahrung, die viele Menschen machen und viele Menschen beobachten, viele Menschen, die sie selbst persönlich an sich erfahren, wie durch das Wort diese Erfahrung sichtbar, besprechbar, behandelbar, diskutierbar und problematisierbar wird. Und nun geht es um Wörter, die eine gewaltvolle Perspektive einnehmen und gewaltvolle Erfahrungen sozusagen transportieren. Stellen Sie sich vor, ein Spanier kommt bei einer Schifffahrt nach Mexiko vom Kurs ab und legt am Hamburger Hafen an. Er entdeckt für sich also tatsächlich Hamburg. Doch nun stellen Sie sich vor, dieser Moment ginge als Entdeckung Hamburgs nicht in seine persönliche, sondern in die Weltgeschichte ein. So, als hätte es vor ihm dort nichts gegeben. Keine Traditionen, keine Menschen, keine Kultur. Stellen Sie sich vor, die Hamburger Bevölkerung würde infolge dieser Entdeckung nicht nur massenhaft ermordet und ihres Besitzes beraubt, sondern fortan auch gegen ihren Willen als Mexikaner bezeichnet werden. Es wäre ein Beharren auf der Perspektive der Ignoranz, der Gewalt, des Mordens, der kolonialen Herrschaft. Und nichts anderes tun wir, wenn wir die indigenen Völker Amerikas als Indianer bezeichnen oder wenn wir die Verwendung des N-Worts verteidigen. Wir beharren damit auf der Perspektive der Kolonisierenden, der Sklaventreiber, der Entmenschlichung. Menschen so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden wollen, ist keine Frage von Höflichkeit, auch kein Symbol politischer Korrektheit oder einer progressiven Haltung. Es ist einfach eine Frage des menschlichen Anstands. Ich verzichte darauf, andere trotz ihres Widerspruchs anders zu benennen, als sie es wünschen. Ich verzichte darauf, ihre Perspektive zu unterdrücken, der ich stattdessen Raum gebe. Denn es gibt viele Perspektiven auf diese Welt. So viele, wie es Menschen gibt. Jeder Einzelne ist für sich genommen beschränkt. Denn alle Menschen sind vorurteilsbehaftet und begrenzt durch ihre Erfahrungen. Wenn aber bestimmte Perspektiven, etwa die weißer EuropäerInnen, privilegiert werden über andere, wenn ihre eingeschränkte Perspektive hegemonialen Anspruch gewinnt, dann verlieren andere Perspektiven und Erfahrungen ihren Geltungsanspruch. Es ist, als würden sie nicht existieren. In den Momenten jedoch, in denen herrschende Perspektiven und ihre vermeintliche Universalität hinterfragt und angefochten werden, bebt es. Begriffe wie Mansplaining, Allmann oder alter weißer Mann erfahren Widerstand, weil sie die Perspektiven umkehren. Die Beherrschten bezeichnen die Herrschenden und offenbaren damit nicht nur, wie spezifisch und unterdrückend Sichtweisen sein können, die sich selbst als neutral, universal, objektiv und neutral verstehen, sondern verdeutlichen das Prinzip der Zuschreibung selbst. Bevor ich genau das erläutere, warum Sichtweisen, die sich selbst als neutral verstehen und universal verstehen, unterdrückend sein können, möchte ich Sie einladen, einen Raum zu besuchen, nämlich das Museum der Sprache. Lassen Sie uns Sprache als einen Ort denken, als ein ungeheuer großes Museum, in dem uns die Welt da draußen erklärt wird. Wochen, Monate, Jahre, ein ganzes Leben könnten Sie in diesem Museum der Sprache verbringen. Je mehr Zeit Sie dort verbringen, desto mehr Dinge begreifen Sie. Sie können eintauchen in Welten, die Sie nie selbst erlebt haben, die hier geordnet und kategorisiert aufbereitet sind, begreiflich gemacht in Namen und Definition. Sie finden Objekte, Lebewesen und Pflanzen aus allen Kontinenten, aber auch Ideen und Theorien, Gedanken und Gefühle, Fantasien und Träume, längst Vergangenes, aber auch hochaktuelles. Es gibt zwei Typen von Menschen in diesem Museum der Sprache. Die Benannten und die Benannten und die Unbenannten. Die Unbenannten sind Menschen, deren Existenz nicht hinterfragt wird. Denn sie sind der Standard, die Norm, der Maßstab. Unbeschwert und frei laufen die Unbenannten durch das Museum der Sprache. Denn es ist für Menschen wie sie gemacht. Es zeigt die Welt aus ihrer Perspektive, durch ihre Augen. Das ist kein Zufall, denn es sind Unbenannte, die die Ausstellungen des Museums der Sprache kuratieren. Sie entscheiden darüber, was gezeigt wird und was nicht. Sie geben den Dingen Namen, ordnen ihnen Definitionen zu. Sie sind Unbenannte und doch machen sie von der Macht der Namensgebung Gebrauch. Sie bestimmen, was in dieses Museum kommt und was nicht, was wie benannt wird, was neben was steht. Ja, das Museum der Sprache eröffnet uns die Welt. Aber es erfasst sie keineswegs in ihrer Vollständigkeit, in ihrem ganzen Facettenreichtum. Das Museum der Sprache erfasst lediglich das, was die Benennenden, was die Unbenannten also selbst erfasst haben, soweit wie ihre Sinne und Erfahrungen reichen, nicht weiter. Die anderen Unbenannten bemerken nicht einmal diese Einschränkung. Sie bemerken nicht einmal, dass ihr Blick auf diese Welt durch die eines anderen Menschen gelenkt wird. Wie frei und unbeschwert sich die Unbenannten durch das Museum der Sprache bewegen können, wird erst deutlich, wenn wir uns mit dem zweiten Typus Mensch in diesem Museum der Sprache beschäftigen, den Benannten. Sie sind zuerst einfach nur Menschen, die auf irgendeine Weise von der Norm der Unbenannten abweichen. Sie sind also Anomalien im Weltbild der Unbenannten. Nicht vorhergesehen, fremd, anders, manchmal auch einfach nur ungewohnt, unvertraut. Sie erzeugen Irritation, sie sind nicht selbstverständlich. Die Unbenannten wollen die Benannten verstehen. Nicht als Einzelne, sondern im Kollektiv. Sie analysieren sie, inspizieren sie, kategorisieren sie, katalogisieren sie, versehen sie schließlich mit einem Kollektivnamen und einer Definition, die sie auf die Merkmale und Eigenschaften reduziert, die den Unbenannten an den Benannten interessant und bemerkenswert erscheinen. Das ist der Moment, in dem aus Menschen Benannte werden, in dem Menschen entmenschlicht werden. Der Name ist ihre Kategorie, also ihr Glaskäfig, und die Definition bestimmt die Weitläufigkeit ihres Glaskäfigs. Diese Menschen also, die nun keine mehr sind, die Benannten, leben sorgfältig katalogisiert in Glaskäfigen, beschriftet mit ihren Kollektivnamen. Wir betrachten sie durch die Augen der Unbenannten. Gesichtslose Wesen sehen wir, Bestandteile eines Kollektivs. Jede ihrer Äußerungen, jede ihrer Handlungen wird auf das Kollektiv zurückgeführt. Individualität wird ihnen nicht zugestanden. Den Unbenannten, die diese Menschen betrachten, erscheint das als normal, obwohl für sie selbst Individualität Grundlage ihres Seins ist. Dieses Museum der Sprache hatte ich in diesem Buch aufgeschrieben zu einem Zeitpunkt, wo ich kurz zuvor auf einer Konferenz war. Und zwar war es so, dass dieses Museum der Sprache, dass dieses Bild sehr lange in meinem Kopf war und ich wusste, ich muss es wahrscheinlich aufschreiben und das Buch war sehr hartnäckig und hat dann dazu gedrängt, dass ich es aufschreibe und ich habe es auf eigene Gefahr dann getan. Und zuvor war aber folgende Situation, ich war auf eine Konferenz eingeladen, eine juristische Konferenz und auf dem Weg dahin traf ich einen Freund, der auch auf diese Konferenz unterwegs war, auch ein Jurist. Und ich erzählte ihm von diesem Bild und dass ich gerade damit arbeite und nicht weiß, ob ich das alles niederschreiben soll oder nicht. Und er sagte nicht nur, dass ich es unbedingt aufschreiben soll, er sagte, ich müsse dieses Bild auch unbedingt auf dieser juristischen Konferenz präsentieren. Und ich vertraute ihm und tat genau das. Und auf unserem Panel war eine Juraprofessorin, die über das Antidiskriminierungsgesetz sprach. Und sie sagte, dass mitunter alte weiße Männer diejenigen sind, die am meisten von diesem Antidiskriminierungsgesetz profitieren, weil sie sehr hohe Schadensersatzansprüche bekommen, weil sie auf Altersdiskriminierung zum Beispiel klagen. Und daraufhin meldete sich ein Mann im Saal, ein alter weißer Mann, und drückte sein Unbehagen darüber aus, wie über alte weiße Männer in diesem Raum gesprochen worden ist. Und dann ging ein Raunen durch das Publikum und es gab eine Diskussion, es ging hin und her und hin und her. Und ich hatte das Museum der Sprache ja kurz zuvor präsentiert und hier sah ich eine Möglichkeit, nochmal dieses Beispiel anzuwenden, um zu verdeutlichen, was genau mit Menschen passiert, wenn sie benannt werden. Und ich erklärte ihm, dass das, was er gerade erlebt, ist, benannt zu werden. Und zwar ist er ein Mensch, der es nicht nur gewohnt ist, als Individuum betrachtet zu werden mit einer komplexen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, mit eigenen Ecken und Kanten und Makeln und Fehlern, sondern er ist auch gewohnt, dass wir die Welt durch seine Augen betrachten. Und nun erlebt er, wie er pauschal einer Kategorie zugewiesen wird, alten weißen Männern, und wie diese Kategorie nun auch noch mit negativen Eigenschaften belegt wird, wie sexistisch, rassistisch, privilegiert, seine Privilegien nicht hinterfragend. Und plötzlich muss sich dieser Mensch, der es gewohnt war, eigentlich als Individuum betrachtet zu werden, nun muss er plötzlich erleben, was es bedeutet, als der Vertretende einer Kategorie wahrgenommen zu werden, als jemand wahrgenommen zu werden, der nicht mehr als Individuum betrachtet wird. Er muss sich nun plötzlich zu dem Verhalten anderer Menschen verhalten, die zufällig mit ihm in dieser gleichen Kategorie stecken. Er muss nun dazu Stellung und Position beziehen. Er muss andere Dinge tun, als die er zuvor getan hätte, muss stattdessen nachweisen, dass er nicht den Zuweisungen und Vorurteilen über seine Kategorie entspricht, also dass er nicht sexistisch, rassistisch, privilegiert und seiner Privilegien nicht hinterfragend ist. Er muss also andere Dinge tun, als die er zuvor getan hätte. Er erlebt, wie er seiner Individualität beraubt wird, wie man in ihm nicht mehr ihn als Mensch sieht, sondern nur noch die Repräsentation einer Kategorie, einer groben Kategorie. Und das, was er in diesem kurzen Moment auf dieser Konferenz, in diesem Raum für wenige Minuten erlebte, ist das, was für andere Menschen ihr Leben lang Realität ist. Andere Menschen erleben ihr Leben lang, was es bedeutet, durch die Welt zu gehen und nicht als Mensch gesehen zu werden, sondern immer nur als Repräsentation und als Vertretende einer Kategorie, wie sie sich verhalten müssen und positionieren müssen zu anderen Menschen, die zufällig der gleichen Kategorie zugeordnet werden wie sie. Wie Menschen sie anblicken, aber nicht sehen können, weil sie nur die Vertretenden einer Kategorie sehen. Und nachdem ich genau dieses Beispiel anwandte, löste sich die Spannung im Raum und vielen war damit deutlich, was mit uns in dem Moment passiert war. Und die Wut auf ihn war verflogen, die Wut, seine Wut war verflogen, nicht weil damit Missstände oder sonst welche Dinge weg wären, sondern weil wir nun betrachten konnten und sehen konnten, was mit uns passiert, wenn wir auf die eine oder andere Art und Weise miteinander sprechen. Wir waren sozusagen außerhalb des Museums der Sprache und konnten sehen, was mit Menschen passiert, wenn sie so betrachtet und gesehen werden. Nun ist natürlich die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, was ist hier das Plädoyer? Mein Plädoyer ist nicht, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft einmal diese Entmenschlichung erleben müssen und spüren müssen, was es bedeutet, entmenschlicht zu werden. Mein Plädoyer ist auch nicht, dass wir unsere Kategorien vollkommen über Bord werfen müssen. Denn wir brauchen unsere Kategorien. Unsere Kategorien sind Werkzeuge, damit wir uns über die Welt verständigen können. Wir brauchen sie, um nicht an Reizüberflutung zu sterben. Aber Kategorien sind nicht fertig. Kategorien sind nicht endlich. Ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht aus der, wenn man sich so ein Farbspektrum vor Augen führt und sich die verschiedenen Farben mal so anschaut. Und dann gibt es halt Kategorien, die wir haben, wie Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila etc. Und man kann sich vortrefflich darüber streiten, ob nun etwas noch blau oder schon grün oder türkis ist oder ob etwas schon orange oder noch rot ist. Und das alles zeigt uns, dass die Kategorien, die wir haben, Werkzeuge sind, die uns helfen, übereinander uns zu verständigen über die Welt, aber dass sie mitnichten fertig und absolut sind, sondern lediglich Werkzeuge. Und dass es an uns liegt, diese Werkzeuge so zu gestalten, sodass sie respektvoll, menschlich sind, sodass sie wachsen können, sodass sie nicht unterdrückend sind, sondern ermöglichend sind. Denn die Frage, die sich uns natürlich jetzt stellt, ist, was führt dazu, dass diese Türen im Museum der Sprache abgeschlossen werden? Was führt dazu, dass aus diesen Räumen Käfige werden? Was ist es, was bestimmte Menschen einsperrt und sie zu Ausstellungsobjekten macht? Und bevor ich dazu komme, eine ganz kurze Ergänzung noch zu dem Museum der Sprache. Manchmal wandern Unbenannte durch das Museum der Sprache und stoßen auf Benannte, die nicht zu den Kollektivnamen zu passen scheinen, die auf ihren Schildern stehen. Eine kopftuchtragende Punkerin zum Beispiel oder ein schwarzer Balletttänzer. Sie laufen gegen die Wände ihrer Käfige, schlagen sich am Glas blutig. Sie haben ihren Käfig als solchen erkannt. Sie haben die Tatsache ihrer Gefangenschaft begriffen und drohen nun, ihren Käfig zu verlassen, frei durch das Museum zu laufen, uninspiziert, undefiniert unter die Unbenannten zu gelangen. Diese Bedrohung verursacht viel Empörung, Aggression und Gewalt, sodass die Benannten sich meist zurückschrecken, sich verängstigt zurückziehen in ihre Glaskäfige. Dort orientieren sie sich strikt an den ihnen zugewiesenen Kollektivnamendefinitionen. Wer habe ich zu sein? Wie habe ich zu sein? Was habe ich zu sein? Sie bewegen sich nur noch vorsichtig, halten Abstand zu den Glaswänden, dem Rahmen dessen, was sie definiert, bis sie schließlich zu Karikaturen ihrer selbst werden, zu Stereotypen. Manche aber bleiben beharrlich. Sie halten dem Aufruhr der Wut, der Empörung, der Gewalt stand und laufen unentwegt gegen das Glas, schlagen Risse hinein, zwängen sich schließlich hinaus in die Freiheit. Sie weigern sich, diese Wände als die Grenzen ihres Daseins zu akzeptieren. Sobald sie aber das Glas durchbrechen, die Freiheit für einen kurzen Moment einatmen, beginnt die Inspektion durch die Benennenden. Sie werden entkleidet, gedreht und gewendet, neu begutachtet. Und sie lassen diese Inspektion über sich ergehen, weil sie glauben, am Ende dieser Inspektion stünde die Freiheit. Dabei steht am Ende dieser Inspektion nicht die Freiheit, sondern lediglich ein etwas größerer Käfig, angepasst an die Antworten aus dieser Inspektion. Stattdessen also werden sie durchlöchert mit Fragen zu der Farbe ihrer Haut, der Beschaffenheit ihrer Haare, den Fähigkeiten ihres Körpers, zu ihrer Kleidung, ihrer Kopfbedeckung, ihren Sexualorganen, ihren sexuellen Präferenzen, mit Fragen, die ihren Verstand, ihre Vernunftbegabung, ihr Menschsein in Frage stellen. So. Individualität als Privileg. Achso, bevor ich das mache, würde ich gerne nochmal, ich mache nochmal das und dann führe ich kurz aus und dann komme ich zum Ende. Individualität als Privileg. Individualität, Komplexität, Ambiguität, Makel, Fehler. All diese Dinge sind Privilegien. Individualität, Komplexität, Ambiguität, Makel und Fehler sind natürlich eigentlich keine Privilegien. Sie gehören zum Menschen dazu, ohne sie kann ein Mensch nicht sein. Und doch werden sie Menschen, die von der Norm abweichen, nicht zugestanden. So wird, was einen Menschen in seinem Facettenreichtum ausmacht, zu einem Privileg. Für diejenigen, die inspiziert werden, die benannt werden, die eingesperrt sind in den Definitionen der Benennenden. Die jüdische Frau, der schwarze Mann, die Frau mit Behinderung, der Mann mit Migrationshintergrund, die muslimische Frau, der Geflüchtete, die Homosexuelle, die Transfrau, der Gastarbeiter. Sie alle werden im Kollektiv benannt und betrachtet. So als wäre es möglich, einen Menschen zu verstehen, ohne Zeit mit ihm zu verbringen, ohne sich auf seine besondere Sicht auf diese Welt einzulassen, ohne seine Widersprüche, seine Makel, seine Fehler zu kennen. Und selbst dann hätte das Kennenlernen eines Menschen kein Ende. Oder würden Sie über sich sagen, Sie hätten sich selbst in Ihrer gesamten Komplexität abschließend verstanden, sodass Sie sich einem anderen Menschen in einem Gespräch verständlich, abschließend verständlich machen könnten. Doch den Abweichenden von der Norm, dem Standard, wird diese Unergründlichkeit nicht zugestanden. Sie werden ihrer Individualität beraubt. Komplexität wird für sie zu einem Privileg. Anfang 2019 schrieb eine Leserin einen Brief an eine deutsche Tageszeitung und formulierte darin ein Rätsel. Versuchen Sie zu erraten, wer ich bin. Ich bin mehr in den Medien als Donald Trump und seine Tweets, Erdogan und seine Demokratie, Putin und seine Politik. Ich war der Hauptgrund für das Scheitern der Rechten, der Regierungsbildung in Deutschland und für die Erstarkung der Rechten in Europa. Ich bin die große Sorge vieler Bürger in diesem Land, denn ich bin gefährlicher als Altersarmut, Misshandlungen in den Familien, Umweltverschmutzung, Drogenkonsum, Klimawandel, Mangel an Pflegekräften und Erziehern. Dann löste die Autorin Winda Guma, eine Juristin aus Syrien, das Rätsel auf. Ich bin die Flüchtlinge, und zwar alle Flüchtlinge. Viele Menschen in unserer Gesellschaft können durch die Straßen gehen und einfach sie selbst sein. Sie können unfreundlich sein, sich ärgern, ihren Emotionen freien Lauf lassen, ohne dass daraus ein allgemeiner Schluss gezogen werden würde über all jene, die so ähnlich aussehen wie sie. Wenn aber ich, eine sichtbare Muslimin, bei Rot über die Straße gehe, gehen mit mir 1,9 Milliarden MuslimInnen bei Rot über die Straße. Eine ganze Weltreligion missachtet gemeinsam mit mir die Verkehrsregeln. Wann wird es einer jungen Frau mit Migrationshintergrund, einem homosexuellen Mann, einer geflüchteten Frau wie Winda Guma, einer Transfrau, einem Menschen mit Behinderung möglich sein, einfach nur sie selbst zu sein? Wann dürfen diese Menschen ich sagen und damit auch ich meinen? Wann werden sie auch so verstanden? Ich habe durch den Krieg Freunde und Verwandte verloren. Wohnung, Job, Auto, meine Vergangenheit und meine Heimat, schrieb Guma. Aber ein Verlust, den ich erst später gespürt habe, ist meine Individualität, die ich am Schlauchboot an den Grenzen Europas zurückgelassen habe. Also nochmals zurück zu der Frage. Was führt dazu, dass diese Räume im Museum der Sprache abgeschlossen werden? Was raubt den Menschen, die benannt werden, ihre Individualität? Und das, was diese Türen im Museum der Sprache zum Abschließen bringt, ist der Absolutheitsanspruch. Der Universalisierungsehrgeiz, dieser eklatante Mangel an Perspektivbewusstsein, der Irrglauben, diese Kategorie sei abschließend und man könnte eine ganze Gruppe an Menschen abschließend verstehen, weil man sie der richtigen Kategorie zugewiesen hat. Und dieser Irrglauben, dieser Absolutheitsanspruch ist nichts, was Menschen entwickeln einfach aus sich heraus oder was nur vereinzelte Menschen tun würden, sondern wir leben eine Kultur, in der wir solche Menschen belohnen. Wir belohnen Menschen mit Anerkennung und Aufmerksamkeit, die mit dieser Haltung durch die Welt gehen. So als wären alle wichtigen Fragen der Welt bereits beantwortet. Man müsste sie nur nach der einen Kategorie zuweisen. Wir belohnen Menschen mit Aufmerksamkeit, die mit einer Attitüde durch die Welt laufen, nach dem Motto, been there, done that, mich überrascht nichts mehr. Es ist schon alles klar, ich kann alles beantworten. Statt diejenigen Menschen mit Aufmerksamkeit zu belohnen, die sich bis ins hohe Alter noch diesen Glanz in den Augen bewahren können, die bis ins hohe Alter noch überrascht sein können, neugierig sein können. Menschen, die ihrer eigenen Begrenztheit sich bewusst sind. Menschen, die Perspektivbewusstsein besitzen. Menschen, die an die Grenzen sich dessen bewusst sind, dass ihr Horizont nicht das Ende der Welt markiert, sondern lediglich das Ende ihres eigenen Horizonts. Und die deshalb in der Lage sind, sich an die Grenzen ihres Horizonts zu stellen und durch die Perspektiven anderer ihren Horizont erweitern zu lassen, sodass sie einen Schritt hinaustreten können. Nur diese Menschen sind in der Lage, sich dorthin zu stellen, weil sie wissen, dass ihre Perspektive begrenzt ist. Und Perspektivbewusstsein, sich der eigenen Begrenztheit bewusst zu sein, ist etwas, was in unserer Gesellschaft in manchen Bereichen notwendig ist, in der Wissenschaft beispielsweise, aber in unserem Diskurs, in unserer Öffentlichkeit Menschen dafür abgestraft werden. Wir erleben das beispielsweise in der Debatte um die Pandemie, wo wir diejenigen Menschen, die mit Perspektivbewusstsein an die Öffentlichkeit herangegangen sind, also mit dem Bewusstsein dafür, wie wenig sie wissen und dass sie Fehler machen müssen, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen, genau dafür abgestraft haben und stattdessen Menschen belohnen, die mit absoluten Wahrheiten, mit einem eklatanten Mangel an Demut an die Öffentlichkeit herangehen. Und wir erleben, wie Menschen sich nicht im Perspektivbewusstsein üben, sondern stattdessen in der Universalisierung ihrer eigenen Perspektive. Friedrich Nietzsche sagte mal dazu, anderen die eigene Perspektive aufzudrücken, sei eine, Zitat, lächerliche Unbescheidenheit. Und ein schönes Bild, um das zu verdeutlichen, ist aus der Philosophie das Bild des Elefanten in diesem dunklen Raum. Und alle kommen herein und sollen beschreiben, was hier in diesem Raum steht. Und die einen sagen, dieser Elefant ist ganz weich und lang. Jemand anderes sagt ganz dünn und flach. Jemand anderes sagt ganz dünn und haarig. Jemand anderes sagt ganz groß und ledrig. Jemand anderes sagt ganz breit und stämmig. Und alle haben recht. Die Kunst, die Herausforderung ist, all diese Perspektiven zusammenzuführen und jeweils Perspektivbewusstsein zu entwickeln. Also ein Bewusstsein dafür zu sein, dass das, was man dort beschreibt, nicht letztlich dieses Wesen, was in diesem Raum ist, letztlich abschließend beschreiben kann. Wenn wir aber letztlich auf unseren Perspektiven beharren würden, dann würden diejenigen, die gerade, wenn zum Beispiel diejenigen Menschen, die dieses Weiche und Lange halten, dann auf ihre Perspektive verharren würden, ihre Perspektive universalisieren würden und kein Perspektivbewusstsein üben würden, dann würden sie niemals verstehen, warum jemand anderes sagt, dass sie unter diesem Wesen drohen zu sterben, erdrückt zu werden, weil für sie ist dieses Wesen leicht und weich und könnte niemals einen anderen Menschen zum Ersticken bringen, könnte niemals einen anderen Menschen durch sein Gewicht erdrücken. Und nur so können wir erkennen und sehen, dass manche Dinge für die einen Sicherheit und Schutz bedeuten und für die anderen lebensbedrohlich sind, um mal einen Sidekick in die Polizeidebatte zu geben. Und das ist aber, was wir in unserer Gesellschaft üben müssen. Ein konstruktiver Diskurs funktioniert darüber, dass wir uns unserer eigenen Begrenztheit bewusst sind, dass wir Perspektivbewusstsein entwickeln, dass wir verstehen und begreifen, dass Perspektivbewusstsein notwendig ist, dass Perspektivvielfalt notwendig ist, um zu sehen, was da ist, um zu sehen, was uns umgibt, um die Herausforderungen unserer Zeit und Gesellschaft zu erkennen, zu umfassen. Wenn zum Beispiel Menschen sagen, Geflüchtete seien gewalttätig, dann beschreiben sie eine sehr kleine Wahrheit, die aber mitnichten die gesamte Wahrheit darstellt. Die Kunst ist es, diese Perspektive zu kontextualisieren, zu erkennen, dass sie eine kleine Teilwahrheit ist, aber mitnichten die Realität beschreibt. Und genauso ist es in dieser Pandemiezeit so und genauso ist es in vielen anderen Debatten, die wir in unserer Gesellschaft führen. Es darf nicht darum gehen, dass zwei Positionen gegeneinander antreten und um die Gunst des Publikums buhlen. Meistens sind beide Perspektiven für sich richtig, aber in ihrer Begrenztheit richtig. Denn die Gesellschaft und die Welt ist komplexer, als die jeweiligen Fronten und Perspektiven es zulassen. Wir müssen uns also in Perspektivvielfalt üben und darum bemühen. Genau, eine letzte Sache, ein letzter Gedanke dazu noch, bevor ich jetzt zum Abschluss komme. Und zwar ist Perspektivvielfalt auch deshalb notwendig, weil sie, oder ich sage das lieber später in der Diskussion, sonst führe ich jetzt hier gerade zu viel aus. Genau. Und ich mache es nochmal kurz, bevor ich das jetzt später ausführe. Das Bemühen um Perspektivvielfalt ist auch deshalb wichtig, weil viele Unterdrückungsmechanismen und viele Missstände in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit wohnt genau dieser Mangel inne. Der Mangel an Demut derjenigen, die ihre eigene Perspektive universalisieren, ihre Perspektive zur einzig legitimen, universellen, neutralen Perspektive erklären. Dadurch entsteht Unterdrückung. Und das sehen wir in vielerlei Missständen in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns zum Beispiel den Rassismus anschauen, dann sehen wir dort den eklatanten Mangel an Demut derjenigen, die eine weiße Perspektive verabsolutieren und zur Norm, zur neutralen und objektiven Perspektive erklären und damit andere Perspektiven unterdrücken und nichtig erklären. Das gleiche im Sexismus, in patriarchalen Strukturen, wo eine männliche Perspektive verabsolutiert und zur neutralen Perspektive erklärt wird, wodurch andere Perspektiven unterdrückt und nichtig erklärt werden. Oder in der Klimakrise, wo eine menschliche Perspektive universalisiert und zum Standard und zur neutralen, objektiven Perspektive erklärt wird und damit andere Perspektiven, die Perspektiven der Lebewesen, mit denen wir unser Zusammenleben auf dieser Erde teilen, unterdrückt werden. Und die Klimakrise lässt sich nur dann lösen, wenn wir uns auch um die Interessen all der Lebewesen bemühen, mit denen wir unser Zusammenleben teilen, um die Pflanzen, um die Tiere, um die Insekten, um die Natur. Also, wie geht gemeinsames Nachdenken? Der Quantenphysiker und Philosoph David Bohm setzte sich mit dieser Frage auseinander und argumentierte, dass in einem wirklichen Dialog niemand gewinnen müsse. Wenn einer gewinnt, gewinnen alle. Es steckt ein anderer Geist dahinter. In einem Dialog wird nicht versucht, Punkte zu machen oder den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Vielmehr gewinnen alle, wenn sich herausstellt, dass irgendeiner der Teilnehmenden einen Fehler gemacht hat. Es gibt nur Gewinner. Wäre das andere Spiel, gewinnen, verlieren heißt, wenn ich gewinne, verlierst du. Aber ein Dialog hat eher etwas von gemeinschaftlichem Teilhaben, bei dem wir nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander. In einem Dialog gewinnen alle. Das aber setzt voraus, also ein tatsächlicher Dialog, ein offenes Denken, ein konstruktiver Dialog, setzt voraus, dass alle Beteiligten auf ihren Absolutheitsanspruch verzichten, also mit Perspektivbewusstsein in eine Diskussion gehen und ihre eigene Fallibilität anerkennen. Bohm schrieb, dass ich so eine neue Form des Nachdenkens entwickle, die auf einem kooperativen Sinnstiftungsprozess aufbaut, der veränderlich und unabgeschlossen bleibt. Und was uns dieses Zitat besonders schön vor Augen führt, ist, wie notwendig Fehler sind. Wir müssen Fehler machen, um zu verstehen, was da ist. Wir müssen Fehler machen, um zu ergründen. All diejenigen, die vielleicht in der im wissenschaftlichen Bereich, vielleicht in der Chemie arbeiten, wissen, dass Laborexperimente und die gesamte wissenschaftliche Arbeit zu einem Großteil darin besteht, jahrelang Fehler zu machen, bis man irgendwann mal keinen Fehler macht. Und das ist dann die Erkenntnis. Aber Fehler sind notwendig, damit wir wachsen können, damit wir, ohne Fehler hätten wir nicht mal sprechen, lesen, laufen oder sonst was gelernt. Fehler sind also notwendig, um als Gesellschaft neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Und auch das gehört zu einem offenen Denken dazu, wo wir die Fehler, die gemacht werden, als Gelegenheiten begreifen, die Welt besser zu verstehen und mehr Erkenntnisse über sie zu generieren, statt in einem Gewinnen-Verlieren-Denken zu sein.